Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcast-Formats Götterfunken. Wir wollen uns heute mal wieder unserem Format Europa erklärt widmen und schauen uns heute mal das ganze Thema Atomkraft in Europa an und wollen mal so ein bisschen diesen sehr großen Streitpunkt in der Europäischen Union aus verschiedenen Ecken beleuchten und mal schauen, wie die ganzen Länder eigentlich dazu stehen, welche Länder noch Atomkraftwerke haben oder wo auch welche schon abgeschaltet wurden. Und ich glaube, das ist ein sehr großes und relativ spannendes Thema, was wir einfach mal versuchen wollen, ein bisschen genauer aufzudröseln.
Du hast ja schon gesagt, es ist ein großer Streitpunkt und stellvertretend wird dieser Streit oftmals zwischen Deutschland und Frankreich ausgetragen. Und da gab es ja, das war natürlich noch vor dem Angriffskrieg von Russland auf die Ukraine, da gab es einen Kompromiss, und zwar einen Kompromiss, dass man Atom- und auch Gasenergie als nachhaltig einstuft und dementsprechend halt Fördergelder der EU und auch Investoren anlockt und dementsprechend in Atom und Gas investiert. Und Atom ist dann natürlich für die Franzosen wichtig gewesen und Gas für die Deutschen. Und ja, warum ist das so? Also da gab es natürlich Unterstellungen, dass das ein bisschen zusammenhängt in Frankreich. Das muss man dazu wissen. Da werden die Atomkraftwerke von einem Staatskonzern betrieben. Der heißt Électricité de France und also Elektrizität von Frankreich einfach übersetzt. Und der hat tatsächlich, habe ich einmal rausgesucht, laut einem Artikel des ZDFs, hat der 65 Milliarden Euro Schulden. Also für die Franzosen recht wichtig, dass da irgendwie frisches Geld reinkommt und investiert wird. Und auf deutscher Seite hat man natürlich ein Problem mit dem Atomstrom von der deutschen Regierung. Und deshalb hat man dann auf deutscher Seite gesagt, okay, dann wollen wir unsere Gaskraftwerke, die wir als Übergang für die erneuerbaren Energien und für den Ausstieg aus der Kohle, das soll dann für uns als nachhaltig deklariert werden.
Eine weitere Konfliktlinie, wenn es um diesen Zwist zwischen Deutschland und Frankreich zum Beispiel geht, ist der Emissionshandel. Also das hatten wir, glaube ich, in einer anderen Folge auch schon mal so ein bisschen erwähnt, was Emissionshandel ist. Das bedeutet im Endeffekt, dass es so gewisse CO2-Zertifikate gibt, die Staaten oder halt auch Unternehmen erwerben können, um ihren CO2-Ausstoß, der meinetwegen durch große Firmen oder so fabriziert wird, in einem Jahr sozusagen kompensieren können. Das ist natürlich etwas, was Frankreich recht gut findet, dass es da so höhere Preise für diese CO2-Zertifikate gibt, weil dadurch, dass die einen Großteil ihres Stroms durch Atomstrom generieren können, sind die natürlich davon relativ wenig betroffen und das spielt ihnen dann mehr in die Karten. Deutschland auf der anderen Seite ist natürlich gegen diese höheren Preise im Emissionshandel, weil wir natürlich deutlich stärker davon betroffen wären, weil hier ein Großteil unserer Stromversorgung eben immer noch über Kohle läuft. Genau, das sind eben so staatliche Interessen, und verschiedene Konfliktlinien, die es einfach gibt bei dem Thema. Grundlegend kann man das vielleicht zusammenfassen, was so ein staatliches Interesse ist an Atomkraft, also was so ein bisschen Pro-Argumente sein könnten. Also einmal natürlich das große Thema Atombomben, also um jetzt auch mal diesen sehr negativen kriegerischen Part mit einzubinden. Deutschland hat ja keine Atombomben und in der EU gibt es ja auf jeden Fall Frankreich sehr groß auch mit dabei und auch Großbritannien, die jetzt zwar nicht mehr in der EU sind, aber immer noch auf europäischem Boden. Ein weiteres Interesse ist natürlich einmal die Energieunabhängigkeit, jetzt natürlich relativ immer noch aktuell mit der ganzen Gasversorgung und Erdölversorgung aus Russland. Ist es natürlich einfach super praktisch, wenn man einfach auch andere alternative Energiequellen hat und auch mit erneuerbaren Energie und so. Das läuft ja alles irgendwie immer noch so ein Stück weit an. Deshalb ist es eben für viele Staaten einfach so ein Aspekt der Unabhängigkeit, wenn man mit Atomkraftwerken Strom erzeugen kann. Gleichzeitig sind solche Ankündigungen, wenn Staaten jetzt sagen, okay, hey, wir wollen jetzt halt ein Atomkraftwerk bauen und so, also das ist alles so ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil, um das mal salopp zu sagen, niemand baut mal eben einfach ein Atomkraftwerk. Das wird jetzt die nächsten Minuten, glaube ich, auch noch deutlich. Das nimmt teilweise sehr, sehr, sehr viele Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte in Anspruch, so etwas zu bauen und ist wirklich sehr, sehr kostenintensiv.
Wir wollen jetzt einmal uns ein wenig die ganzen EU-Länder vornehmen und einmal ein bisschen schauen, wie schaut das in den einzelnen Ländern aus. Also wir haben das ja schon erwähnt, Deutschland und Frankreich, da weiß eigentlich jeder, das sind so da die Gegenpole. Aber da ist dann natürlich die Frage, wo stehen denn die anderen EU-Länder, ne? Die EU besteht zum Glück nicht nur aus Deutschland und Frankreich und dementsprechend schauen wir uns einmal die anderen EU-Länder an und fangen da einmal an mit den Ländern, die entweder schon ausgestiegen sind oder einen Ausstieg planen. So, und da ist das erste Land, das wir uns einmal anschauen, Österreich. Österreich hat keine Atomkraftwerke und hat aber ein Atomkraftwerk gebaut. Das wurde aber nie in Betrieb genommen, weil es damals, das war 1978, eine Volksabstimmung gab und die Österreicher sich dann dagegen entschieden haben. So, Ergebnis davon ist, dass Österreich eine, das ist im Prinzip die größte Ruine, Geldruine in Österreich. Also man hat ein Atomkraftwerk nahezu komplett fertig gebaut und ist dann nie benutzt. Ja, das kann sich jeder selber marktwirtschaftlich ausrechnen. Das rechnet sich nicht.
Was vielleicht auch einfach historisch noch so ein relativ wichtiger Faktor ist für viele Länder, ist natürlich die Reaktorkatastrophe von Tschernobyl im April 1986. Das war auch für Italien damals der große Auslöser, zu sagen, wir wollen aus der Atomenergie aussteigen. Auch hier gab es eine Volksabstimmung im Jahr 1987, also ein Jahr nach der Katastrophe. Und da wurden alle 4 Atomkraftwerke, die es in Italien damals gab, stillgelegt. Der italienische Staatschef Berlusconi, der vielleicht auch für viele noch ein Begriff war, ist jetzt zwar auch schon ein paar Jahre her, dass der an der Macht war, aber der versuchte damals während seiner Amtszeit aus diesem Ausstieg wieder auszutreten. Dann gab es aber natürlich wieder Fukushima Mitte des Jahres 2011, was ja bestimmt auch viele ja noch in Erinnerung haben oder vielleicht halt auch miterlebt haben. Da gab es auch wieder eine Volksabstimmung und da haben 94,1% der Italienerinnen und Italiener wieder gesagt, wir lehnen das ab. Mit einer Wahlbeteiligung von 57% der Bevölkerung, die da teilgenommen hat. Also auch hier so ein bisschen ein Hin und Her. Und ja, manche Regierungschefs wollen dann gern wieder die Atomkraft aufnehmen, aber die Bevölkerung stellt sich dagegen. Meloni, die jetzige Staatschefin, kündigte im Mai 2024, also dieses Jahr, einen Wiedereinstieg an. Aber auch hier, um nochmal darauf zurückgekommen, das ist alles ja sehr mit Vorsicht zu genießen, weil so ein Wiedereinstieg funktioniert einfach nicht innerhalb von heute auf morgen oder nicht mal innerhalb von ein paar Jahren. Das ist ein sehr, sehr langer Weg und je nachdem, ob sie dann wiedergewählt wird oder nicht, kann sich sowas dann auch sehr schnell wieder ändern.
Ja, ist natürlich eine langfristige Entscheidung. Kommen wir auch nochmal dazu, wenn wir uns Deutschland nochmal anschauen. Gehen wir einmal weiter zu Litauen. Die hatten tatsächlich mal Atomkraftwerke und zwar ein Kraftwerk mit 2 Reaktoren. Ist sowjetisch, also Litauen natürlich als ehemalige Sowjetrepublik. Und da wurde mit der EU vereinbart, dass man das stilllegt. Also die Sicherheitsstandards waren vielleicht nicht hoch genug. Also die EU-Kommission hat da verhandelt und dementsprechend wurde das dann stillgelegt. Und es gab auch in Litauen mal einen Versuch, dass man wieder einsteigt, aber da hat sich die Bevölkerung auch dagegen entschieden.
Ist ja auch irgendwie verständlich, also ich finde es irgendwie auch ganz gut, dass es bei solchen Sachen dann so viele Volksentscheide und sowas gibt, weil das ist einfach so ein Riesenthema. Es gibt immer wieder Risiken, vor allem wenn es dann eben um diese ganzen Risikoreaktoren und sowas geht. Kommen wir aber mal zu Deutschland, da sieht man ganz gut dieses Hin und Her, das ist eigentlich ein Paradebeispiel dafür. Ja. Also im Jahr 2000 gab es den ersten Ausstieg aus der Atomenergie, damals noch unter Schröders rot-grüner Koalition, die beschlossen haben, okay, wir steigen aus der Atomkraft aus. Dann gab es unter Merkel, also unter der Koalition mit der FDP, einen Ausstieg aus dem Ausstieg. Also da wurde dann wieder gesagt, okay, nee, wir wollen gern wieder auf die Atomenergie zurückkommen. Ja, dann 2010 war das ungefähr. Wie wir eben schon gesagt haben, 2011 gab es dann aber eben diese Riesenkatastrophe in Fukushima in Japan im März 2011. Und da hat sich dieselbe Koalition dann wieder dazu entschlossen, einen Austritt zu machen, um das mal jetzt so ein bisschen salopp zusammenzufassen. Und das war dann auch die kündigten damals einen beschleunigten Atomausstieg an. Der Bundestag beschloss halt im Juni 2011, alle Kraftwerke bis Ende 2022 abzuschalten und das ist auch ja so erfolgt. Also da gab es jetzt nicht nochmal eine Kehrtwende. Und nach einer kurzen Verlängerung, natürlich auch im Rahmen der ganzen Energiekrise und so weiter, unter der Ampelregierung wurde dann eben am 15. April 2023, also ja, letztes Jahr, ist der Ausstieg sozusagen durch in Deutschland.
Da sieht man natürlich, das sind einfach langfristige Entscheidungen, ne? Das kann man nicht von heute auf morgen und deshalb würde ich auch immer sagen, wenn ein Staat irgendwie ankündigt, wir wollen Atomkraftwerke bauen, sagt nochmal Bescheid, wenn es steht, weil geplant wird viel, gebaut wird manchmal nicht so viel und deshalb würde ich da immer an ein gesundes Misstrauen appellieren, dass man die kommunizierten Pläne immer ein bisschen hinterfragt und dann am Ende schaut, was kommt da jetzt wirklich bei rum. So, dann sind wir jetzt bei den EU-Staaten angekommen, die tatsächlich einen Ausstieg planen, also noch in der Atomkraft drinne sind und den Ausstieg noch planen und da gehört Spanien mit dazu. Spanien hat noch 7 Kernkraftwerke und da laufen die Genehmigungen für die Kraftwerke zwischen 2027 und 35 aus. Also ein langsamer Übergang, das ja zeigt auch wieder, ne, das ist keine Hauruck-Entscheidung, die man mal macht. Das sind langfristige politische Richtungsentscheidungen. Und das dauert einfach seine Zeit, bis man Einstieg oder Ausstieg schafft, ne? Das geht in beide Richtungen. So, und parallel dazu wird in Spanien einfach die Erneuerbaren werden da stark ausgebaut, ne? Und was da auch noch mit dazugehört, ist, dass, ich erkläre das einmal kurz, also die Reaktoren in Spanien, die gelten als Hochrisikoreaktoren. Und da kann man jetzt auch wieder drüber streiten, aber das ist eigentlich eine ganz simple Definition. Und zwar sagt man, ein Reaktor ist Hochrisiko, wenn er über 30 Jahre alt ist. So, ne, Alterserscheinung, Abnutzung und so weiter und so fort, wird dann im Einzelfall auch in dem einen oder anderen Land trotzdem die Laufzeit verlängert. Da wird dann halt überprüft, kann dann die Sicherheit noch eingehalten werden und so weiter. Und in Spanien kommt dann auch nochmal mit dazu, dass es für einige Reaktoren gilt, das in Europa, dass da einige von den spanischen Atomkraftwerken tatsächlich in Erdbebenrisikogebieten stehen, ne? Das war ja auch immer so ein Ding, das wurde nach Fukushima auch oftmals in Deutschland argumentiert. Tsunamis haben wir in Deutschland nicht. Ja, aber in einigen anderen Regionen in Europa haben wir da Erdbebenrisikogebiete.
Um das vielleicht an der Stelle auch nochmal einzuschieben. Ich meine, Europa ist nun wirklich auch eine sehr dicht besiedelte Region und wir haben einfach sehr viele Länder auf, ja, nicht so viel Raum wie jetzt zum Beispiel in der USA, wo man halt ein relativ großes Land irgendwie hat, sondern wir haben ja hier viele Nachbarländer. Und das bedeutet, wenn jetzt halt ein Kernkraftwerk halt an der Grenze steht, wie du vorhin schon meintest im Vorgespräch, in Aachen wurden ja auch mal so Jodtabletten verteilt, weil es halt eben in einem Atomkraftwerk in Belgien Probleme gab. Also das sind ja einfach auch wirklich sehr große Entscheidungen, die dann einfach sehr viele Leute eben auch an anderen Ländern betreffen, egal ob Deutschland jetzt ausgestiegen ist oder nicht, solange halt Frankreich noch sehr viele, vielleicht auch eben Hochrisikoreaktoren an der deutsch-französischen Grenze zum Beispiel stehen hat, ist es einfach immer noch eine andere, ich sag mal, Sicherheitsrisikolage, was man da vielleicht auch irgendwie nochmal so ein bisschen erwähnen kann. Aber ja.
Das kann man wahrscheinlich auch als Argument in beide Richtungen nehmen, ne? Also zum einen, was bringt es, wenn wir unsere abschalten, ja, weil es gibt woanders immer noch welche. Oder man argumentiert dann in die andere Richtung und sagt, ja, nur weil die anderen auch welche haben, wissen wir das ja nicht auch. Aber da ist das ewige Hin und Her. Aber was man da auf jeden Fall draus ziehen kann, ist, wir hängen schon ziemlich dicht aufeinander hier in Europa und wir sollten uns immer bewusst sein, dass unsere Entscheidungen unsere Nachbarn genauso meistens betreffen genauso wie uns selbst.
Ja. Vielleicht als ähnliches Beispiel für dieses Hin und Her wie in Deutschland ist Belgien auch ein Paradebeispiel dafür. Also deren ursprüngliches Ausstiegsziel war es im Jahr 2025, alle Atomkraftwerke abzuschalten. Also es wäre ja jetzt nächstes Jahr. Aber auch hier gab es halt aufgrund der Sorgen um die Energiesicherheit und weiteren Überlegungen den Entschluss, dieses Ziel nach hinten zu verschieben. Das aktuelle Ende der Laufzeit der beiden verbliebenen Kernkraftwerke in Belgien mit insgesamt 5 Reaktoren haben sie jetzt auf das Jahr 2035 verschoben, also um 10 Jahre nach hinten gelegt. Das Problem auch hier, die meisten Reaktoren Reaktoren in Belgien sind tatsächlich Hochrisikoreaktoren, also älter als 30 Jahre. Ja, wo wir dann eben wieder bei dem Thema Grenzen und sehr nah beieinander sind. Aber auch hier hat man halt wirklich so ein Hin und Her, immer wieder Ausstieg und Verlängerung, ja.
Kommen wir zu dem Mekka der Atomkraft, wenn man es so sagen möchte, und zwar Frankreich. Frankreich hat ganze 56 Atomreaktoren in Betrieb an 18 verschiedenen Standorten. Ne? Nochmal zur Erklärung dazu, also ein Reaktor ist nicht ein einzelnes Atomkraftwerk immer, weil es gibt zum Beispiel auch ein Atomkraftwerk mit 4 Reaktorblöcken. Ne? Und dann deshalb einmal mit dazu, es sind nicht 56 Atomkraftwerke, die da irgendwo rumstehen, sondern 56 Reaktoren an 18 Standorten. So. In Frankreich ist das so, dass tatsächlich die Mehrheit dieser Reaktoren auch über 30 Jahre in Betrieb schon sind. Ja, daraus erschließt sich dann die Konsequenz, dass sie halt auch als Hochrisikoreaktoren kategorisiert werden sozusagen. Und einige von diesen Reaktoren, zum Beispiel in Südfrankreich, stehen auch in Erdbebenregionen. Da gab es auch einen Artikel von der Tagesschau einmal dazu. Und zwar ist der Altersdurchschnitt der Reaktoren in Frankreich bei über 35 Jahren und das habe ich gefunden in einem Tagesschau-Artikel von 2022. Also könnte man da jetzt wahrscheinlich schon wieder 2 Jahre oben drauf rechnen. Ne? Macron, der französische Präsident, der möchte gerne die Atomkraft in Frankreich ausbauen. Und hier ist es auch so, er will mehrere neue Kraftwerke bauen, aber wir fokussieren uns einfach mal auf das, ich habe es ja schon gesagt, man sollte diese Planung immer ein bisschen mit Vorsicht genießen. Wir fokussieren uns einfach mal auf das, was tatsächlich gebaut wird, denn im Bau befindet sich aktuell nur ein Kraftwerk bzw. ein Reaktorblock, und zwar das Atomkraftwerk Flamanville. Da wird ein dritter Reaktorblock gebaut. Und da haben wir einmal die Zahlen, zum einen die Bauzeit bzw. seit wann da gebaut wird und die geplanten Kosten. Also ist jetzt ein bisschen viele Zahlen, aber wir gehen da einmal langsam durch. Seit Dezember 2007, ja in Zeitrechnung, das ist vor der Finanzkrise ja schon fast, ne? Also schon ziemlich lange her, seit Dezember 2007 wird in Frankreich in Flamanville an diesem dritten Reaktor gebaut. Und geplant wurde damals, dass man das Ganze 2012 fertigstellt. Ja, also 5 Jahre Bauzeit waren geplant. Und man hat geplant, dass das Ganze 3,3 Milliarden Euro kostet. So, Planung ist, wie ich ja schon oft genug gesagt habe, das eine. Die Realität ist da manchmal das andere. Das kennen wir in Deutschland auch gut genug mit Plänen der Deutschen Bahn oder was auch immer. So, aktuell, kleiner Seitenhieb, aktuell plant man, dass dieser Reaktor in diesem Jahr fertiggestellt wird. Und das wären dann anstatt den geplanten 5 Jahren Bauzeit tatsächlich 16 bzw. 17 Jahre Bauzeit. Und statt 3,3 Milliarden Kosten wird das aktuell auf 13,2 Milliarden Euro Kosten geschätzt. Ja, das ist eine Vervierfachung. Ungefähr so. Also nicht sehr kostengünstig, so kann man es, glaube ich, gut zusammenfassen. Und um einmal noch einen Eindruck zu bekommen, wie wichtig Atomstrom in Frankreich ist, das sind 67%, ein bisschen mehr am Strommix in Frankreich 2023. Also einfach eine riesige Bedeutung. Und ja, kurzer Kontext noch, also das war eine Reaktion auf die Ölkrise damals in Frankreich, dass man sehr stark gesagt hat, wir wollen unabhängig werden und dann sehr stark die Atomkraft ausgebaut hat.
Gehen wir jetzt einfach mal ein bisschen geografisch weiter in den Norden, und zwar nach Finnland. Finnland hat insgesamt 2 Kernkraftwerke mit 5 Reaktoren. Und hier ist der neueste Reaktor tatsächlich erst im letzten Jahr, 2023, fertiggestellt worden im Atomkraftwerk Olkiluoto. Ich kann leider kein Finnisch, aber ja. Keine Ahnung, wenn
ich
man
glaub,
das.
Ich glaube, du hast es gut getroffen. aber
bis auf diesen neuesten Reaktor, der, wie gesagt, erst letztes Jahr fertiggestellt wurde, sind alle anderen tatsächlich schon seit über 30 Jahren in Betrieb und damit auch hier Hochrisikoreaktoren. Und dieser neue Reaktor wurde aber auch, kann man hier auch sagen, hatte eine sehr lange Bauzeit hinter sich. Also der Baubeginn auch hier im Jahr 2005. Und damals hat man mit einer Bauzeit von ungefähr 5 Jahren gerechnet und halt sich gedacht, okay, bis 2010 steht dieser Reaktor. Tatsächlich wurde der aber erst dann nach 18 Jahren Bauzeit in Betrieb genommen. Und der geplanten Kosten am Anfang beliefen sich auch hier so auf ungefähr 3 Milliarden Euro. Die tatsächlichen Kosten, einfach nach dieser langen Bauzeit und den ganzen, wie du schon meintest, Finanzkrisen und so weiter, die einfach dazwischen gekommen sind, ja, hatte man eine Kostenexplosion und das hat dann im Endeffekt ganze 11 Milliarden Euro gekostet. Aber auch hier, analog eigentlich zu Frankreich, nicht ganz so viel Anteil am Strommix, aber insgesamt macht die Atomkraft in Finnland 44,2% der Stromversorgung in dem Land aus. Und ja, sieht man einfach, was das für einen hohen Stellenwert hat, wenn fast die Hälfte des Stroms allein durch diese zwei Atomkraftwerke, die haben, ja, gedeckelt wird.
Ja, auch hier, ne, fast eine Vervierfachung der Kosten und die Bauzeit auch, ne, ursprünglich 5 Jahre geplant und dann 18. Also das unterstreicht das, was ich gesagt habe. Man steigt ein oder aus in die Atomkraft nicht mal eben in einem Jahr oder so. Das hat einen ziemlich langen Vorlauf. Gehen wir einmal weiter zu Bulgarien. Bulgarien hat ein Atomkraftwerk mit 2 Reaktoren im Betrieb. Und auch hier mal wieder, diese beiden Reaktoren sind schon seit mehr als 30 Jahren im Betrieb. Und damit werden sie als Hochrisikoreaktoren angesehen. Und in Bulgarien wurde auch an einem neuen Kraftwerk gebaut, aber das wurde dann aufgrund von verschiedenen Problemen wurde das Projekt dann auch eingestellt. Und da in Bulgarien hängt man auch noch, beziehungsweise man hat noch einen hohen Anteil von Kernenergie im Strommix, 40,7%, ähnlich wie Finnland, wenn ich das hier sehe. Also auch ein hoher Stellenwert der Kernkraft in Bulgarien und dementsprechend dann, würde ich jetzt mal sagen, in den EU-Konflikten zwischen Deutschland und Frankreich, dann wohl eher im Team Frankreich.
Das nächste Land, was wir uns angucken wollen, ist Rumänien. Rumänien hat insgesamt nur ein Kernkraftwerk mit zwei Reaktorblöcken. Geplant sind an sich auch hier zusätzliche Blöcke zu bauen. Tatsächlich gebaut wird aber aktuell nichts. Also da passieren jetzt keine weiteren Sachen. Und hier macht der Anteil knappe 20% am Strommix des Landes aus.
Gehen wir weiter nach Ungarn, auch in der gleichen Region. Und zwar gibt es dort auch ein Kernkraftwerk, aber mit vier Reaktorblöcken. Und das ist auch über 30 Jahre alt und gilt damit auch als Hochrisikoreaktor. Und bei diesem Kernkraftwerk ist es so, dass dieses Kernkraftwerk kein Containment hat. Was ist Containment? Also im ehemaligen Ostblock war das tatsächlich nicht so üblich, dass man Containment baut. Containment heißt im Prinzip einfach, dass man einen riesigen Betonklotz um oder so eine Betonwölbung um den Reaktor herum baut. Heißt, wenn es da zu einer Kernschmelze kommt, dass es da drinnen bleibt. So, warum sage ich das, dass man das im Ostblock eher nicht gebaut hat? Weil ist auch bei Tschernobyl wichtig, diese radioaktive Wolke hätte es halt so in dem Maße nicht geben können, hätte man so einen sogenannten Containment gebaut. Und das hat man im Ostblock nicht gemacht, um ja einfach Geld zu sparen. Es ist einfach teurer, wenn man da so einen Riesen mit Riesenbetonwölbungen oder wie man das nennen soll, einfach mit drum baut. Ne? Das erhöht einfach die Kosten und da hat man im Ostblock in der Sowjetunion, weil die meisten dieser Kraftwerke wurden halt mit Hilfe der Sowjetunion gebaut, hat man einfach gesagt, okay, das Geld sparen wir uns. Ja. In Ungarn möchte man dieses Kraftwerk auch ausbauen. Da sollen zwei neue Reaktoren mit rangebaut werden, also zwei neue Blöcke. Und es soll mit Hilfe von Rosatom, also der russischen Firma, gemacht werden. Und da ist der Baustart auch fraglich. Also da wird auch noch nicht gebaut. Dementsprechend auch, wie ich ja schon immer gesagt habe, mit Vorsicht zu genießen, wenn da nur geplant wird. Und da ist auch ein Problem, das ist auch ein Problem, das es in Frankreich teilweise gibt. Und zwar ist die Donau, weil dieses Kraftwerk sich an der Donau befindet und dementsprechend das Wasser der Donau als Kühlwasser benutzt. So, dadurch, dass wir immer heißere Sommer haben in Europa, ist die Donau teilweise auch ja im Sommer überhitzt und hat dadurch zum einen niedrigere Wasserstände, heißt weniger Kühlwasser, und zum anderen, wenn die Donau sehr heiß ist, dann ist es, das Wasser ist natürlich immer noch kühl genug sozusagen, um diesen heißen Reaktor zu kühlen. Aber das Problem ist einfach, dass man ja, wenn man Wasser aus dem Fluss rausnimmt, danach damit das den Reaktor kühlt, dann wird das Wasser danach ja deutlich heißer in den Fluss zurückgeleitet. Heißt, man erhitzt diesen Fluss zusätzlich. Und das ist einfach ein Problem bei der Donau und auch in Frankreich bei einigen Atomkraftwerken. Und dementsprechend ist es auch ein bisschen fraglich, inwiefern das umsetzbar ist, weil das ist natürlich der Super-GAU. Wenn man so einen Reaktor nicht mehr kühlen kann, dann, was passiert dann? Dann schmilzt der ganze Reaktor, weil er halt sich immer weiter erhitzt. Kettenreaktion hat wahrscheinlich jeder im Physikunterricht, ja, auf jeden Fall die Kettenreaktion im Reaktor wird dann halt nicht mehr runtergekühlt und dementsprechend kommt es zu Kernschmelze. So, in Ungarn, letzter Punkt zu Ungarn, 48,6% Kernenergie im Strommix, also auch eine sehr hohe Bedeutung der Kernenergie noch und ja.
Ein Land, was vielleicht da aber so ein bisschen nicht ins Bild passt, also die Niederlande, da macht die Kernenergie ja im Strommix tatsächlich nur knappe 3,3% aus, Stand 2022. Also das ist vielleicht auch mal ein Beispiel dafür, dass halt nicht alle Länder, die noch Atomkraftwerke haben, so doll abhängig von dieser Energie sind, sondern vielleicht eben auch auf andere Alternativen umsatteln. Die Niederlande hat auch tatsächlich nur ein Atomkraftwerk mit einem Reaktor. Das ist aber auch schon über 30 Jahre alt und auch hier gibt es Pläne, tatsächlich gebaut wird wieder nichts. Ja, aber das vielleicht irgendwie auch mal, ja, um die andere Seite zu zeigen, dass es nicht immer dann so viel Anteil auch ausmachen muss.
Dann gehen wir einmal noch weiter nach Schweden. Schweden ist eigentlich auch immer relativ bekannt dafür, dass sie auch noch relativ auf oder relativ stark auf Atomkraft setzen. Es sind tatsächlich aber nur drei Atomkraftwerke mit jeweils zwei Reaktoren, also insgesamt sechs. Und auch in Schweden ist es so, sie sind alle über 30 Jahre alt und gelten damit als Hochrisikoreaktoren. Und in Schweden ist der Anteil von Kernenergie im Strommix bei knapp 30% im Jahr 2022. Es gibt auch in Schweden Pläne, dass man das Ganze ausbauen will, also neue Kraftwerke. Und hier auch wieder der Hinweis, tatsächlich gebaut wird aktuell nichts. Also wir warten, bis da der Bau einsetzt. So, dann kommen wir einmal jetzt zu einem etwas komplizierteren Land, der Slowakei. Bist du einmal starten?
Also die Slowakei hat erstmal die Basics, zwei Kernkraftwerke mit insgesamt 5 Reaktorblöcken. Der letzte davon wurde ja im vergangenen Jahr neu in Betrieb genommen. Aber das Spannende an der Sache ist, dass der Baustart jetzt nicht 2005 oder 2007 war, wie bei den anderen Ländern, die wir erwähnt hatten, sondern tatsächlich schon im Jahr 1987. Da wurde angefangen, zwei Reaktoren zu bauen. Problem natürlich, ich meine 87, Geschichtswissen, man kann sich's ausdenken, da kam die Wende dazwischen und das führte einfach zu einer sehr, sehr großen Unterbrechung dieser Bauzeit. Natürlich eben aufgrund der Wende, der Auflösung der Tschechoslowakei, auf einmal neue Staaten, die Sowjetunion ist zerfallen und ja, einher ging natürlich auch extremer Geldmangel, wodurch dann eben ja über viele, viele Jahre dieser Bau lahmgelegt wurde und erst im Jahr 2009 sozusagen wieder in Betrieb genommen wurde, dass man wieder angefangen hat, da an diesem Projekt weiterzubauen.
Dann wurde der dritte Reaktor, der wurde dann fertiggestellt 2023 bei dem einen Kraftwerk, also es ist einfach eine Erweiterung um zwei Reaktoren bei einem Kraftwerk, und der vierte Reaktor, der dort gebaut wird, der soll dieses Jahr auch fertiggestellt werden. Mehr konnte ich dazu tatsächlich nicht herausfinden. Und ja, wenn man jetzt die Bauzeit sich nochmal anschaut, das ist schon erklärt, warum es da diese Unterbrechung gab. Also insgesamt 36 Jahre Bauzeit und davon 14 Jahre Unterbrechung. Aber dann landet man immer noch bei 22 Jahren Bauzeit, ne? Also ziemlich lang, und Kostenpunkt waren damals, ja, 2,78, also knapp 3 Milliarden, und tatsächlich sind es jetzt 5,4 Milliarden Euro geworden. Und ist natürlich jetzt wahrscheinlich auch billiger dadurch, dass es halt auch ein älteres Modell war, würde ich jetzt mal vermuten. Aber auch hier bei dem Reaktor gibt es kein Containment, das hatte ich ja gerade eben schon einmal ausführlich erklärt, was das ist. Also kein Betondeckel einmal drumherum, große Haube sozusagen, Schutzhaube. Und ja, das Konzept ist auch ein bisschen veraltet von dem Kraftwerk, deshalb hat sich da die EU-Kommission auch ein bisschen drüber beschwert, kann man so sagen. Und ja, ist auch eine mangelnde Sicherheit gegen Flugzeugabstürze. Also wenn da so ein Flugzeug in dieses Kraftwerk rein crasht, ob gewollt oder ungewollt, ne, terroristisch oder nicht, auf jeden Fall scheint dieses Kraftwerk laut EU-Kommission dagegen nicht ausreichend gesichert zu sein. Und in der Slowakei ist Kernenergie tatsächlich auch extrem wichtig. Das sind nämlich fast 60% vom Strommix 2022. Und ja, das wird natürlich steigen. Also letztes Jahr, 2023, wurde der neue Reaktor in Betrieb genommen. Und dieses Jahr soll dann der weitere zusätzliche in Betrieb genommen werden. Also Slowakei, da wird sehr stark auf Atomkraft gesetzt.
Was irgendwie auch vielleicht ein ganz spannendes Beispiel nochmal ist, wie das auch anders gelöst werden kann, also was heißt anders, aber wo zumindest zwei Länder zusammenarbeiten, sind Slowenien und Kroatien. Also Kroatien hat nämlich gar kein eigenes Atomkraftwerk in ihrem Territorium sozusagen, haben aber eine Betreibergesellschaft des Kraftwerks in Slowenien. Also das bedeutet, die teilen sich halt zur Hälfte dieses Atomkraftwerk zwischen den beiden Ländern. Das ist halt auch ja nur ein Kraftwerk, ist aber auch schon seit 43 Jahren in Betrieb, also auch hier Hochrisiko. Und zusätzlich steht es auch noch in einem Erdbebenrisikogebiet. Also das ist halt schon ja einfach sehr belastet. Es gibt zwar auch hier die Pläne für das irgendwie zu erweitern und auszubauen, aber auch beide Länder haben da jetzt anscheinend auch nicht so die Ambition, dass jetzt Dollar anzutreiben, macht aber insgesamt ein bisschen mehr als 40% des Strommixes beider Länder aus.
Jugoslawien ist da wahrscheinlich Stichwort, warum ja. Das so aufgeteilt ist zwischen den beiden Ländern. Dann gehen wir einmal weiter, Nachbarland von uns, Tschechien. Da sind auch noch zwei Kernkraftwerke im Betrieb mit 6 Reaktorblöcken. Und 4 Stück davon sind auch Hochrisiko, weil sie älter als 30 Jahre alt sind. Und einige davon haben auch kein Containment. So, Anteil des Atomstroms war im Jahr 2022 36,7%. Und es gibt tatsächlich auch dort Pläne, neue zu bauen, neue Reaktoren, bis zu 4. Aber ja, aktuell gebaut wird dort noch nicht. Und die tschechische Regierung rechnet mit 6,5 Milliarden Euro Kosten für einen Reaktor. Und das ist eine Schätzung aus dem Jahr 2020. Und Experten schätzen eher, dass das so 20 Milliarden Euro kosten würde. Und wie ich ja schon sagte, bisher wird dort noch nicht gebaut.
Jetzt haben wir ganz viel drüber geredet, welche Atomkraftwerke es in Europa gibt und welche Länder was für Pläne haben. Jetzt können wir uns mal den Staaten widmen, die sozusagen atomkraftfrei sind. Also das bedeutet Staaten, die nie kommerzielle Atomkraftwerke betrieben haben auf ihrem Gebiet. Einige dieser Länder, das kann man noch dazu sagen, hatten durchaus Pläne, also die dann einfach, keine Ahnung, nicht umgesetzt wurden oder wovon man dann nach Tschernobyl, nach Fukushima oder wie auch immer abgekommen ist. Aber die Länder, wo es halt nie kommerziell Atomkraftwerke gab, würde ich jetzt einmal kurz aufzählen. Da haben wir einmal Luxemburg, Malta, Zypern, Portugal, Irland, Estland, Lettland, Griechenland und Dänemark. Also das sind die, wo es wirklich nie ein Atomkraftwerk gegeben hat.
Dann kommen wir noch einmal weiter zu Polen. Polen ist nämlich auch ein Land, auf das immer hingewiesen wird, wenn es um Ausbau geht von Atomenergie. Und zwar ist dort ein Einstieg geplant, und zwar ab 2026 soll dort an einem neuen Atomkraftwerk gebaut werden, und das soll in der Nähe von Danzig gebaut werden und dementsprechend dann auch die Ostsee als Kühlwasserreservoir benutzen. Wir hatten das ja schon ein bisschen angerissen, Flüsse als Kühlwasserlieferanten zu benutzen. Ist schwierig, beziehungsweise wird immer schwieriger. Und ja, da sollen 4 Reaktoren gebaut werden und die aktuellen Preisschätzungen belaufen sich da auf 18,5 Milliarden Euro. Und es sollen noch weitere Kraftwerke geplant werden. Aber wie auch hier würde ich den Hinweis geben, erstmal warten und schauen, wenn denn tatsächlich der Bau beginnt und dass man dann nochmal schaut, ob das Ganze wirklich umgesetzt wird oder nicht.
Ein recht spannendes Beispiel für, wie geht man mit Atomkraft um und wie viel Kontrolle hat so ein Staat dann auch irgendwie über so etwas, ist Großbritannien. Also Großbritannien ist nun jetzt kein EU-Land mehr, aber wir haben uns trotzdem gedacht, wir würden das gerne einfach mit reinnehmen, weil hier stehen insgesamt 9 Reaktoren an 4 verschiedenen Standorten, also auch recht viele. Bis auf einen sind die auch alle älter als 30 Jahre. An sich macht Atomstrom in Anführungsstrichen nur 14,2% an der Stromversorgung Großbritanniens aus. Und es gibt aber eben auch weitere Pläne, dass das weiter ausgebaut werden soll. Aktuell im Bau, was auch vielleicht dem einen oder anderen mal über den Weg gelaufen ist, ist der sogenannte Hinkley Point C mit 2 Reaktoren. Also auch das ist hier ein sehr, sehr kostenspieliges Vorhaben der britischen Regierung. Das Ganze kostet ungefähr 21 Milliarden Euro.
Euro.
aber es wird auch hier vermutet, dass es wahrscheinlich eher sich auf 38 bis 40 Milliarden Euro belaufen wird, aber das sind ja eh immer nur Schätzungen. Das wird sich dann zeigen. Der Baubeginn liegt auch schon ein bisschen zurück im Jahr 2017 und geplant Fertigstellung eigentlich in 3 Jahren, also in 2027. Aber auch das verschiebt sich wahrscheinlich eher nach hinten zwischen 2029 und 2031. Was vielleicht auch interessant ist, das Ganze wird tatsächlich von diesem französischen Staatskonzern gebaut, den wir am Anfang mal erwähnt haben, EDF. Also die haben da sozusagen den Großteil der Investition getätigt und gesagt, hier, wir wollen in Großbritannien gerne Atomkraftwerk bauen.
Ja, und die wurden halt beauftragt, das zu bauen. Mhm. So ein wichtiger Hinweis ist, da gab es auch einen chinesischen Investor, der da mit dabei war und mit investiert hat. Der ist tatsächlich abgesprungen wegen der Kostenexplosion. Ne? Du hast ja gesagt, von 21 auf 38 Milliarden. Das ist natürlich ein wahnsinniger Sprung. Und das ist auch ein interessanter Fakt, der wahrscheinlich auch mit militärischen Interessen erklärt werden kann. Und zwar hat der britische Staat für dieses neue Kraftwerk einen Mindeststrompreis sozusagen garantiert. Der wird staatlich garantiert und der liegt über dem üblichen Marktpreis und der soll jedes Jahr mit der Inflation steigen. Also ne, wenn der Pfund 2% Inflation hat, dann das britische Pfund, dann steigt dieser Strompreis auch jedes Jahr um 2%. Ne? Also ja, das spricht so ein bisschen dafür, dass dieses Kraftwerk, wenn es einen staatlich garantierten Strompreis braucht, dass es halt auf dem freien Markt so sich nicht refinanzieren könnte. Ne? Das spricht nicht gerade für die Marktwirtschaftlichkeit von diesem Projekt. Und die Erklärung, die man dazu findet, warum man so ein unmarktwirtschaftliches oder unrentables Projekt trotzdem durchzieht als britische Regierung. Wir wissen alle, Großbritannien ist eine Atommacht und verfügt über Atombomben und Atom-U-Boote und so weiter und so fort. Und da wird einfach unterstellt, dass die Briten bzw. die britische Marine, die Royal Navy, dass die da ein Interesse dran hat, dass dieses Projekt realisiert wird. Und dass es da um militärische Interessen halt einfach geht, die da mit dahinter stehen, warum dieses teure Projekt letzten Endes umgesetzt wird.
Ich glaube, das ist auch ein ganz guter Schlusspunkt, dass es eben einfach ein Riesenstreitthema in Europa ist. Also es gibt ja irgendwie klar, so ein paar Länder, die halt gemeinsam irgendwie auf der Seite sind, okay, wir steigen aus. Es gibt Länder, die sagen, nee, wir bleiben drin. Aber so richtig einen Konsens gibt's halt nicht. Es gibt jetzt auch keine großartige gemeinsame Verfügung auf der EU-Ebene. Um irgendwie zu sagen, okay, wir lösen das ein bisschen supranational übergeordnet. Aber was man vielleicht zum Abschluss auch nochmal sagen kann, Großteil der Kraftwerke in Europa sind veraltet. Also das sind alles großteils Hochrisikoreaktoren. Vermutlich werden diese halt auch ja zunehmend dann natürlich abgestellt über die nächsten 10, 20 Jahre, wenn nicht sogar noch früher. Und es werden eben mehr Atomkraftwerke abgestellt werden, als neu gebaut werden können. Also das ist einfach ein Fakt, weil das eben so lange dauert, so ein Ding zu bauen. Das bedeutet natürlich im Umkehrschluss, dass die Atomkraft in den nächsten Jahrzehnten auch einfach an Bedeutung verlieren wird, logischerweise. Weil selbst wenn jetzt alle Länder sagen würden, wir bauen jetzt neu, wird es halt nicht reichen, um diese ganzen Verluste durch die kaputten und risikobehafteten Reaktoren irgendwie abzufedern. Vielleicht kann man auch nochmal ganz kurz ein bisschen auf die Vorteile eingehen, die so ein Atomkraftwerk oder generell halt Atomenergie mit sich bringt. Wir haben natürlich keine CO2-Emissionen. Das hatten wir am Anfang mit diesen CO2-Zertifikaten in Frankreich kurz erwähnt. Gleichzeitig halt auch keine Luftverschmutzung. Also es ist jetzt nicht wie ein Kohlekraftwerk, was hier die ganze Zeit Feinstaub und Abgase in die Luft pumpt. Und damit einhergehend ist die Luftbelastung für die Menschen, die in diesen Gebieten wohnen, auch einfach geringer. Also da gibt es auch Studien, die zeigen, hey, in Frankreich gibt es weniger Tote durch krasse Luftverschmutzung als zum Beispiel in Deutschland, wo wir auch viel mehr Atomkraftwerke, wie zum Beispiel im Ruhrgebiet oder so, noch viele haben.
Kohlekraftwerke.
Was habe ich gesagt?
Du hast Atom gesagt.
Ja, Atom, Kohle, ja. Also wenn wir natürlich in Deutschland
Kohlekraftwerke im Ruhrgebiet so.
Genau, Kohlekraftwerke im Ruhrgebiet haben. Genau, also deshalb, es ist einfach ein Riesenthema und jetzt mit der ganzen Energiekrise und ist es natürlich irgendwie auch logisch, dass viele Staaten dann auch sagen, okay, wir verlängern erstmal die Laufzeiten, hat Deutschland ja auch gemacht, bevor das letztes Jahr abgeschaltet wurde alles, dass man da einfach das noch so ein bisschen hinauszögert, das Ende, aber eigentlich ist es relativ absehbar oft.
Ja, dann haben wir in Deutschland natürlich auch, das ist ein Streitpunkt, war das wirklich so schlau, Atomkraftwerke vor Kohlekraftwerke, also bevor man den Kohleausstieg geschafft hat, da die Atomkraftwerke auszustellen. Und da kann man wahrscheinlich auch sehr intensiv drüber streiten. Und wahrscheinlich, meine bescheidene Meinung, wahrscheinlich wäre es praktischer gewesen, erst aus der Kohle auszusteigen und dann die Atomkraftwerke abzustellen. Aber das, ja, ist nur meine persönliche Meinung. Aber um einmal nochmal dann auf mein Argument zurückzukommen, das sind einfach wahnsinnig langfristige Entscheidungen, ne? Also 2011 wurde die Entscheidung getroffen, wir steigen aus, und 2023 wurde das dann umgesetzt. Das ist einfach nichts, was man von heute auf morgen planen und verändern kann, ne? Da kann man nicht einfach mal eine neue Regierung wählen und die reißt dann das Ruder rum und dann am nächsten Tag haben wir dann 10 Atomkraftwerke wieder stehen. So funktioniert das nicht. Und einige langfristige Entscheidungen, ob man sie dann im Nachhinein gut oder schlecht findet, die muss man dann halt so akzeptieren, wie sie damals getroffen wurden, ne? Und dann würde ich auch einmal ein bisschen die Politiker in Schutz nehmen und sagen, dass die meisten Politiker dann irgendwie zu dem damals besten Wissen und Gewissen halt ihre Entscheidung getroffen haben oder halt nicht, ne? Und ja, dann ist natürlich ein Streitpunkt, also viele von unseren europäischen Nachbarn, wenn man jetzt einmal die deutsche Brille aufsetzt, beziehungsweise die Brille von unseren Nachbarn, die hatten einfach natürlich ein riesen Fragezeichen im Gesicht. Es gab eine riesen Gaskrise in Europa, Energiekrise. Es ging darum, ob im Winter geheizt werden kann, ob irgendwie in einigen Industrieanlagen das Licht ausgeht oder nicht. Und in Deutschland wurden währenddessen dann die Atomkraftwerke abgestellt, ne? Das ist auch wieder mit dieser Langfristigkeit zu erklären, aber das haben natürlich viele von unseren Nachbarstaaten nicht wirklich nachvollziehen können, ne?
Was vielleicht ja auch immer noch ein relativ großes Argument ist, was dann angebracht wird, ist natürlich eben ja Atomkraft als grüne Energie. Also es wurde ja einmal so eingestuft und wenn man das jetzt direkt einfach mit Kohle vergleicht, kann man auch sagen, natürlich Atomenergie ist da wesentlich grüner und umweltverträglicher. Jetzt mal von den
Katastrophen
Risiken,
abgesehen.
Von diesen Katastrophen, wenn man das mal kurz ausklammert, ist Atomkraft dahingehend natürlich auch einfach besser, ein besseres Mittel gegen den Klimawandel als jetzt halt ein Kohlekraftwerk. Gleichzeitig auch hier wieder große Kosten, die da mit einhergehen mit so einem Bau, viel Bauzeit auch einfach. Das bedeutet, selbst wenn Länder, das sind halt Entscheidungen, die hätten vor 20, 30, 40 Jahren vielleicht hätten getroffen werden müssen, aber selbst wenn man jetzt sagt, wir steigen jetzt nochmal auf Atomkraftwerke um und schalten alles an Kohle ab, das ist jetzt mittlerweile auch kein großes Mittel oder keine große Hilfe mehr gegen den Klimawandel, weil bis das dann alles fertig gebaut ist, sind wir eh schon über jegliche 1,5-2-Grad-Ziele drüber und ja, von daher ist das halt auch, ist ein Argument, was oft gebracht wird, kann man vielleicht am Ende nochmal kurz einwerfen, aber ob es jetzt wirklich so das eine große Argument für die Atomkraft ist, wage ich zu bezweifeln.
Ja, auf jeden Fall hoffen wir, dass euch die Folge natürlich gefallen hat. Schreibt uns doch gerne, was ihr für eine Meinung zu dem ganzen Thema habt, wie ihr das seht. Und wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr konntet vielleicht ein bisschen was dazulernen. Und es war nicht zu trocken, das Thema. Ist natürlich ein bisschen trocken teilweise, wenn man da einfach so die Länder durchläuft und dann einmal schaut. Aber ich hoffe, es war trotzdem interessant. Und dann wünschen wir euch natürlich eine schöne Woche und weisen noch einmal auf unsere Internetpräsenz hin, ne? In den Shownotes alles verlinkt. Unsere Internetseite, Facebook, X, Instagram, YouTube, TikTok. Da sind wir natürlich überall vertreten und folgt uns dort gerne. Teilt den Podcast, wenn er euch gefallen hat. Schreibt uns gerne, wie eure Meinung war oder wie eure Meinung zur Atomkraft ist. Und dann wünschen wir eine schöne Woche.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.